das iPhone 14 Pro Max. 2 Wochen vor dem 14 Pro Start, da wechselte ich vom vertrauten 13er aufs iPhone 10S. Es war ein Versuch, den gängigen Upgrade-Zyklus von normalen Kunden nachzuvollziehen. Im Durchschnitt, da kaufen sie nämlich alle 3 Jahre ein neues iPhone. Oh boy, das waren 2 harte Wochen für mich. Hintergrund, das Experiment. Das ergab sich, weil meine bessere Hälfte auf ein iPhone 12 wechselte. Das 10S, das wurde frei. Und mein Job war der Umzug ihrer Daten. So endete mein Ex-iPhone aus dem Jahr 2018 erneut in meiner Hosentasche. Apples Vergleichsseite lässt das Ausmaß für mein temporäres Downgrade erahnen. Kein Promotion, kein Ultraweitwinkel, kein Deep Fusion, kein Nachtmodus, keine Makrofotografie, kein Kinomodus, kein U1-Chip, kein LiDAR, kein 5G, kein Ceramic Shield und kein MagSafe. Dafür bekam ich die halbe Akkulaufzeit, eine 7-Megapixel-Frontkamera und ein erheblich dunkleres Display. Die Details der Kamera, die optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung sowie die diversen Prozessor-Upgrades, die ignorieren wir für den Moment einmal. Anstelle dessen sei daran erinnert, dass das wohlgemerkt der Vergleich zwischen einem iPhone 10S und dem iPhone 13 Pro ist. Das 14 Pro Max, das traf erst am 16. September hier ein. Alle seine Neuerungen, die sind nochmal obendrauf zu legen. Das kurzweilige Experiment, das fühlte sich wie eine 2-wöchige Zeitreise in die Vergangenheit an, die ich erstmal auch nicht wiederholen muss. Obwohl das iPhone 10S noch tadellos funktioniert, fehlte der Spaß an allen Funktionen, die sich seit 2018 angesammelt hatten. Neuerungen, die ich wohlgemerkt alle kannte. Diese Summe aus Funktionen in unseren persönlichsten Computern, die verliert man mit Blick auf so einen jährlichen Release-Takt aus den Augen. Es tut sich von Jahr zu Jahr immer noch eine Menge. Das ist allerdings nicht so offensichtlich, wenn man 2 Telefone miteinander vergleicht, die lediglich 12 Monate auseinander liegen. iPhones lassen sich aber durchaus als eine Ansammlung von Features beschreiben. In diesem Jahr bekommt das Pro-Modell ein neues Kamerasystem, ein helleres Always-On-Display sowie die Dynamic Island. Dynamic Island wandelt eine vermeintliche Schwäche in eine Stärke. Es macht nicht nur Hintergrundaktivitäten sichtbar, sondern führt eine neue Form von Interaktivität ein, die ich auf ein Level mit dem signifikanten Umstieg von Touch-ID zu Face-ID beim iPhone 10 stelle. Noch fehlt uns dort ein Blick auf Dritt-Apps. Trotzdem will ich nicht mehr ohne. Dort landet die Anzeige für den Klingeln, respektive Lautlosschalter, laufende Sprachaufzeichnungen und Bildschirmaufnahmen, der AirDrop-Status, ein Hinweis auf den über FaceTime geteilten Bildschirm sowie Kurzbefehle. Dynamic Island ist prominent, es ist verspielt, organisch, clever, hilfreich und here to stay. Kein Gerücht sah sie kommen, keine Firma gibt sich mehr Mühe, sie technisch so präzise und gleichzeitig drollig zu animieren. Ich empfinde die Unterscheidung zwischen Antippen und den längeren Druck als richtig gewählt. Eine längere Berührung, die startet auf iOS nämlich niemals eine App. Die Dynamic Island, die ist allem voran ein Multitasking-Switcher und für glanceable Informationen. Die Pop-up-Fenster, die sind für temporäre Eingriffe. Deshalb sind sie über eine bewusst ausgeführte Geste aufzurufen und keinen einfachen Tab zu starten. Die Dynamic Island, die führt zu einer radikalen Minimierung der Aussparung für das Stereo-Lautsprecher-Mikrofon-Set. Dieser Lautsprechergrill, der ist nur noch unter bestimmten Lichteinfällen tatsächlich zu sehen. Das Display wirkt, mit Ausnahme der Dynamic Island, als komplett vollflächig. Apples eigene Software, die berücksichtigt zum Start noch nicht lückenlos diese neue Interaktionsinsel. Sie zeigt jedoch Hintergrundprozesse, die vom Home-Bildschirm aus bislang nicht zu sehen waren oder nur durch eine eingefärbte Uhrzeit erkenntlich gemacht wurden. Das ist absurd, wenn man mal drüber nachdenkt. Die Dynamic Island, die trennt die Pro-Modelle von den Nicht-Pro-Modellen. Es ist das diesjährige Unterscheidungskriterium, nachdem die günstigeren iPhones nun auch alle große Bildschirme besitzen. Dynamic Island funktioniert ausschließlich mit dem ProMotion Display. Es ist ein Software-User Experience Differentiator, der Hardware voraussetzt. Es ist jedoch so verdammt gut, dass man sich die flexible Bildschirmaussparung für alle iPhones wünscht. Ob alle iPhone-Modelle dafür jedoch schon in den nächsten Jahren einen ProMotion-Bildschirm bekommen, Das bezweifle ich. Für ebenso unwahrscheinlich erachte ich es, dass Apple die Dynamic Island ohne ein 120 Hz schnelles Display realisieren möchte. Weniger Begeisterung kitzelte dagegen das Always-On-Display aus mir. Zugegeben, iPhones ohne Immer-An-Bildschirm, die fühlen sich schon jetzt kaputt an. Trotzdem ziehe ich noch wenig Nutzen aus dem schnellen Seitenblick auf den gedimmten Sperrbildschirm. Das mag sich mit den kommenden Live-Aktivitäten aber noch ändern. Ich würde das Feature nicht abschalten, wünsche mir aber noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die dort sichtbaren Informationen. Wer sich Zeit und Mühe mit seinem Setup von wechselnden Hintergrundbildern und Widgets gibt, der wird durch das Always-On-Display belohnt. Man schaut schlicht häufiger und länger auf seinen persönlichen Screen. Das Always-On-Display, das schaltet sich unter bestimmten Bedingungen ab. Beispielsweise, wenn ihr euch mit einer gekoppelten Apple Watch entfernt. Mit einem älteren Modell der Uhr, da überraschte ich dabei manchmal dieses Always-On-Display. Es aktivierte sich minimal zu spät. Erst in dem Moment, in dem ich zum Telefon zurückkehrte. So war es bei meiner Series 4. Bei der Series 7 habe ich das dagegen noch nicht bemerkt. Es ist ohnehin keine Kritik, sondern lässt mich eher schmunzeln, wie hastig die Uhr aufwacht und ruft, ich bin wach, ich bin wach. Dieser Bildschirm, der zeigt die gleiche Spitzenhelligkeit in typischer Verwendung wie das iPhone 13 Pro. Verdoppelt jedoch seine Lichtstärke unter Sonnenlicht, da sind es 2000 Nits. Die iPhones zuvor, inklusive dem iPhone XS, die führen 625 Nits auf ihren Datenblättern. Es ist aber anzumerken, dass das menschliche Auge die Leuchtdichte, gemessen in Nit, logarithmisch wahrnimmt. 1000 Nits empfinden wir nicht als doppelt so hell wie 500 Nits, aber trotzdem als deutlich lichtstärker. Daran gewöhnt man sich, das Auge gewöhnt sich daran. Besonders auffällig wird es aber erst dann, wenn man wieder auf ältere, nicht so helle Displays blickt. Kommen wir zur Kamera. Der Academy Award, besser bekannt als die Oscar-Verleihung, zeichnet jedes Jahr Filmpreise in 30 verschiedenen Kategorien aus. Eine dieser Kategorien benennt die beste Nebendarstellerin oder den besten Nebendarsteller. Auch die iPhone-Kamera hat solche Nebenrollen. 48 Megapixel RAWs, Cinematic Mode in 4K, den Zweifach-Telezoom, den Action-Modus für ruckelfreie Videos sowie den Autofokus der Frontkamera. Während typischerweise die rückseitige Hauptkamera im Fokus der Berichterstattung steht, schaut eine große Creator Economy auf die Frontkamera. Von TikTok bis OnlyFans. Dort ist es dann keine Selfie-Kamera, sondern das primäre Objektiv. Zum allerersten Mal besitzt diese Linse im iPhone einen Autofokus mit Fokuspixeln. Das verbessert Gruppenaufnahmen, fokussiert auf Personen aus unterschiedlichen Entfernungen und verbessert Bilder und Videos bei gedämmten Indoor-Lichtverhältnissen. Es ist für diese Zielgruppe ein echter Upgrade-Grund. Der Kinomodus, der Cinematic Mode, der startete im letzten Jahr als nette Spielerei. Er entwickelte sich mit Software-Updates, aber schon unterhalb des Jahres weiter. Trotzdem hätte ich persönlich nie für möglich gehalten, dass er den Sprung von Full HD von 1080p auf 4K bereits 12 Monate später schafft. Es fühlt sich nach einem Modus an, der unterschätzt ist, obwohl er bereits kreativ von Filmemachern eingesetzt wird. Meinen persönlichen Workflow für ProRes-Fotos, den hatte ich bereits auseinandergenommen. Die Kurzversion lautet, Knipsen bearbeiten, die komprimierte Version behalten und das DNG wegwerfen. Alle modernen iPhones und iPads, die drehen selbst diese mächtigen 80 MB Bilder mühelos durch eine Bearbeitung. Von der Erstellung bis zur Veröffentlichung findet so der komplette Arbeitsablauf auf einem einzigen Gerät statt. Diese 48 Megapixel-Fotos, die sind jedoch nur bei viel Licht in Betracht zu ziehen. Oder wenn man Bilder stark zuschneiden, respektive später auf Postergröße aufblasen möchte. In allen anderen Situationen, da sammelt euch der Quad-Pixel-Sensor mehr Licht für exzellente, rauschfreiere 12 Megapixel-Fotos. Hinzu kommt der Sensor, der streckt sich im Vergleich zum iPhone 13 Pro um 65%. Ohne Porträtmodus treten allein dadurch Hintergründe stärker aus dem Fokus. Mit älteren iPhone-Kameras musste man für diese Fotoästhetik extrem nah ran, ran an ein Objekt. Alle diese Kameraeigenschaften, die kosten jedoch Platz. Der diesjährige Kamerabuckel, der ist dick. Dass er sich immer noch in die linkere obere Ecke auf der Gehäuserückseite quetscht, wundert mich nicht. Unverständlich ist mir jedoch, dass Apple weiter an den gleichen Hüllen festhält. Sie bieten keine Verbesserung in Bezug auf den einseitigen Kamerahöcker. Und obwohl ich es nie ausprobiert habe, erscheint mir Googles symmetrisches Kameravisier, die Kamerabar der Pixels, über die gesamte Breite der Rückseite ausbalancierter. Und wo bleibt überhaupt ein dedizierter Kamerabutton? Vor dem Fazit noch so ein paar einzelne Gedanken. Meine iPhones tragen kein Case. So sehe ich deren Farben. Ich hatte in den letzten Jahren Nachtgrün, das war im iPhone 11, Pazifikblau im iPhone 12, Sierra Blau im iPhone 13 und jetzt Dunkellila. Und jedes Jahr blicke ich so ein bisschen neidisch auf die knalligeren Farbtöne der Nicht-Pro-Telefone. Wie steht's um die Akkulaufzeit? Bei den Pro Max-Telefonen ist das seit Jahren ein gelöstes Problem. An absehbaren Tagesverläufen, da verschwende ich nicht einen Gedanken an die Batterie von meinem Telefon. Und war es der letzte Lightning-Port? Ich wette drauf. Ich werde den Stecker vermissen. Er steckt sich besser als USB-C. Da Apple seine Kabel aber nie signifikant weiterentwickelt hat, wird er nach 11 Jahren zu Recht in Rente geschickt werden. Mich faszinieren die technischen Details der Unfallerkennung. Es ist trotzdem ein wenig traurig, dass die Detection überhaupt notwendig ist, weil politisch so wenig für die Crash-Verhinderung getan wird. Und jetzt machen wir einen Strich drunter. Es ist bemerkenswert, wie deutlich Apple im Post-Pandemie-Jahr die Pro-Modelle vom iPhone 14 und 14 Plus absetzt. Alle signifikanten Neuerungen, die finden sich ausschließlich in den zwei höherpreisigen Taschencomputern. Diese Unterscheidung ist per se nicht neu. Wir denken beispielsweise ans iPhone 8 und das iPhone 10. Sie wurde aber noch nie so deutlich artikuliert. Als Enthusiast ist das iPhone 14 und das 14 Plus in diesem Jahr aber so erstmals ein bisschen langweilig. Nicht falsch verstehen, es ist ein fantastisches Telefon. Es ist grandios für jeden, der zuvor etwa ein iPhone 10s bei sich trug. Gleichzeitig unterscheidet es sich nur minimal gegenüber dem Vorjahr. Und das Telefon aus dem Jahr 2021, das kennt der besagte Enthusiast bereits. Speziell in den ersten Verkaufsmonaten wird sich diese Trennung deutlich im Gerätemix zeigen, zugunsten der Pro-Modelle. Gleichzeitig könnten einige Kunden ihre Investitionen aber auch aufschieben. Vielleicht setzt der eine oder andere dieses Jahr sogar komplett aus. Ende Oktober gibt es in den Quartalszahlen darauf erste Hinweise. Einen signifikanten Einfluss auf Neuanschaffungen hat die konstant wachsende Lebenszeit dieser Telefone. Apple Care Plus deckt nun zusätzlich eine unbegrenzte Anzahl von Reparaturen ab bei einer unbeabsichtigten Beschädigung. Sogar für laufende Verträge. Akkuwechsel, die sind günstig geworden. Und betrachtet man die iOS-Abwärtskompatibilität als Lebensspanne, sind es inzwischen 6 Jahre. Wie zuvor schon erwähnt, mein iPhone 10s aus dem Jahr 2018, das war tadellos zu benutzen. Hätte Apple ernstzunehmende Konkurrenz im High-End-Smartphone-Markt, wäre diese deutlichere Trennung risikoreicher. Solange das aber nicht passiert, schieben sich die Investitionen von Käufern und Käuferinnen lediglich auf. Und das ist für sie nicht mal schlecht. Die Cutting-Edge-Funktionen von heute, die wandern in den nächsten Jahren in die Nicht-Pro-Modelle. Man muss sie nicht heute bezahlen, sondern bekommt sie beim nächsten Kauf einfach inklusive. Und das ist so ein bisschen mein Fazit. Gebetsmühlenartig rüstete Apple bislang jedes Jahr jedes iPhone-Modell auf. Alle 12 Monate kamen eine Handvoll Funktionen für alle 9 Modelle dazu. Alle Telefone waren Telefone für die Gegenwart. Die letzte Ausnahme von dieser Regel war das iPhone 10. Das iPhone 14 Pro, das zweigt nach 5 Jahren nun erstmals wieder deutlich ab und testet 3 neue Features, bevor sie in den nächsten Jahren die anderen Modelle erreichen. Es kleidet sich zwar noch ins kantige Design der letzten 2 Jahre, richtet seinen Blick aber deutlich auf die Zukunft. Say hello to the future war der Slogan vom iPhone 10. Apple hätte ihn fürs iPhone 14 Pro noch einmal verwenden können.